Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Die 150. Episode dieses Podcasts nutzen wir, um etwas Neues auszuprobieren. Ihr habt Fragen gestellt, wir versuchen sie zu beantworten. Das Interesse für diesen ersten Fragen-Podcast ist ziemlich groß gewesen und wenn das anhält, dann werden wir das in Zukunft auch regelmäßig machen. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass auch Konstantin und Christopher mit dabei sind. Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_eckner.
Servus.
Und Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Hallo.
Ist meine Freude.
Mir genauso. Ja, die Fragen sind gekommen über www.checkpot.fm, über die Homepage und natürlich auch über Twitter unter dem Hashtag Checkpot. Nochmal, es hat relativ großes Interesse gegeben und wir haben uns auch schon gesagt, wir drei, ja, wenn das anhält, das Interesse, dann machen wir das vielleicht sogar wöchentlich, dass wir einfach ein paar Fragen beantworten, losgelöst von diesem eigentlichen Bundesliga-Podcast. Also den wird es weiterhin geben am Montagabend und dann den Fragen-Podcast, ja. Am besten wahrscheinlich dann Mittwoch, Donnerstag, unter der Woche. Wir haben jetzt ein paar Fragen rausgegriffen aus diesen vielen, die gekommen sind. Heißt nicht, dass die anderen nicht beantwortet werden. Ich habe gesammelt, die sind hier alle vermerkt, die sind hier alle abgelegt und ja, die nächsten Wochen werden wir dann die anderen abarbeiten. Ich habe jetzt mal geschaut, dass jeder, der oder die meisten zumindest, die eine Frage gestellt haben, auch eben hier heute auftauchen. Und wir fangen an, gehen gleich rein in die Fragen. Lars via Checkpot FM mit der Frage an uns drei, glaube ich mal. Woher habt ihr euer in Klammern taktisches Fachwissen über Fußball? Studium, Selbststudium, Diskussionen zum Beispiel bei Spielverlagerung.de, da habe ich nochmal nachgeschaut, Spielverlagerung.de noch nie gehört, aber jetzt weiß ich's. Dann geht's um Taktik. Nee, also woher?
Was?
Ja, genau, was? Taktik? Noch nie gehört. Konstantin, ich weiß nicht, liest du öfter mal Spielverlagerung.de? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, hin und wieder. Alle.
Ist schon zu empfehlen, oder?
Spielverlagerung. Ja, zwei, dreimal im Monat kann man sich schon antun, aber ansonsten würde ich auch vielen davon abraten, die es mit der deutschen Sprache so genau halten. Ne? Sollte man nicht so oft draufgehen, da bekommt man sonst graue Haare.
Nee, ernsthaft, also die Frage von Lars geht natürlich in die Richtung, wie beschäftigen wir uns mit Fußball, wie schauen wir auf Fußball und wo holen wir unsere Informationen her? Konstantin, wie ist das bei dir gegangen auch in den vergangenen Jahren? Wie hast du dein Wissen über Fußball angehäuft?
Also ich war eigentlich schon immer, zumindest lange, also schon seit vielen Jahren eigentlich jemand, der sehr genau auf Fußball schaut, also auf den, selbst als ich noch gespielt habe im Jugendbereich, etwas höherklassig, habe ich eigentlich schon so mit 15, 16 angefangen, irgendwelche Notizbücher voll zu schmalern mit Formationsgrafiken, um ganz ehrlich zu sein, auch meinen Trainern auf die Nerven zu gehen, wenn die es dann nicht ganz so auf die Reihe bekommen haben. Aber danach hat sich einfach weiterhin so entwickelt. Also ich bin einfach an dem Thema dran geblieben, gerade was eben Taktik, was Strategien, was Trainingslehre und alles, was damit so zu tun hat, eben was das betrifft. Jetzt direkt Literatur, da habe ich auch öfters schon E-Mails bekommen, die dann so gefragt haben, wo dann Leute gefragt haben, gibt es denn irgendwelche Literatur, die man unbedingt mal lesen müsste, um vielleicht so taktisch, sag mal, reinzukommen und dann mehr über Taktik zu verstehen. Da muss ich leider mal wieder sagen, es gibt eigentlich relativ wenig Bücher. Es gibt natürlich sehr, sehr technische Bücher dann so für Trainer. Teilweise gibt es dann das ein oder andere, was dann so für Verbände geschrieben ist und so. Aber wenn man natürlich jetzt noch kein so ganz großes Vorwissen hat, ist auch nicht ganz so einfach. Es gibt jetzt nicht das Taktikbuch schlechthin. Deshalb ist es da relativ schwierig. Selbststudium zum anderen ist schon dann eigentlich das Beste. Also, dass man einfach versucht, so viel wie möglich Fußball zu schauen, sich Notizen macht, versucht natürlich schon ein gewisses Raster vielleicht zu entwickeln, wie man jetzt ein Spiel bewertet und wie man auch ein Spiel auseinandernimmt. Und natürlich auch das Selbstspielen, selbstgespielt haben, ist auch immer gut, um einfach so Bewegungsabläufe und Verschiedenes zu verstehen. Das finde ich manchmal etwas schockierend, wie Leute Fußball, also die Fußball schauen, Fußball werten, zum Beispiel Bewegungsabläufe von Spielern bewerten. Also wenn er sagt, den muss ja Volley nehmen, dann frage ich mich immer, ob das wirklich ernst gemeint ist, wenn nur der Weltmeister in der rhythmischen Sportgymnastik hätte den Volley nehmen können. und kein normaler Fußballer. Deshalb, also es ist natürlich immer gut, wenn man da vielleicht auch selbst so ein bisschen Erfahrung hat, sich dann reindenken kann. Zumindest geht mir auch immer so, dass ich mich auch versuche, in Situationen reinzudenken. Also ich stelle mir dann vor, wie wenn ich jetzt auf der Position gestanden hätte, wie wäre das dann so gewesen. Und ansonsten natürlich Spielverlagerung.de als schon, ich sag das sag jetzt einfach mal so, als führende Taktikseite, ja, weltweit eigentlich. Klar, also wir diskutieren natürlich auch viel untereinander und jeder kriegt bekommt was mit und dann tauschen wir uns aus und der eine hat die Meinung und aufgrund der vielen Diskussionen entwickeln sich natürlich auch da neue Ansichten, neue, auch neue Kenntnisse dann, vielleicht der eine postet den Link bei uns intern zumindest. Und natürlich selbst unsere Leser, da haben sich mittlerweile geschulte Taktikkenner entwickelt. Das ist eigentlich grandios, dass selbst in den Kommentarbereichen bei uns, wir haben jetzt auch ein Forum mittlerweile, dass da viele Leute sind, die ja eigentlich schon herausragendes Wissen in Sachen Taktik haben, das auch mehr über Selbststudium und eben über ja so Beobachtungen über die Jahre hinweg wahrscheinlich auch entwickelt haben, natürlich viel Spielverlagerung gelesen haben. Man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt vergleicht Texte von Spielverlagerung von 2012 mit Texten von heute, da merkt man auch, dass natürlich auch die Kenner bei uns sozusagen auch einen gewissen Prozess durchlaufen haben. Und das geht auch immer so weiter. Also ich glaube, man weiß nie alles und man muss auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr, zu stark auf irgendwelche Meinungen festlegt. Und sowieso immer, wenn es um Fußball geht, auch Ahnung statt Meinung ist immer das optimale Motto.
Aber Spielverlagerung.de ist zum Beispiel jetzt, wenn du gesagt hast, zu viel Literatur gibt es nicht, Spielverlagerung.de ist da ja auch so grundsätzlich zu empfehlen, weil es ja auch so ein bisschen ein Lexikon gibt oder mal allgemeinere Artikel. Christopher, wie ist es bei dir? Ähnlich wie bei Konstantin, hast du auch gespielt oder alles nur Theorie und halt eben
sehr ja, grau, angeeignet? Grau ist alle Theorie. Nein. Ja,
also, ich würde Konstantin absolut zustimmen, dass man ja schon so ein bisschen so einen kleinen Eindruck natürlich haben sollte, wie das Spiel abläuft. Und das ist natürlich am besten, wenn man es ja mal ausprobiert hat.
Als ich noch gespielt habe, also ich war noch Libero. Also
schon, ja, ich bin jetzt noch, ich bin jetzt noch Libero, wenn ich ab und zu spiele.
Ja. Nee, wir haben wirklich noch mit Libero gespielt und davor eine Dreierkette.
Libero und Dreierkette?
Ja, ja, klar. Okay. Naja, ein Vorstopper und zwei Halbverteidiger, wenn man so will, Außenverteidiger.
Also ich habe nie was anderes gespielt als 3-5-2 und das 3 war halt keine Kette auf einer Linie, sondern halt einfach ein Libero mit zwei Manndeckern eigentlich auch noch, die ab und zu mal übergeben haben, wenn der Weg dann zu weit geworden ist.
Die auch alle grundsätzlich immer ganz weit hinten standen.
Ja, klar. Und die für den Spielaufbau nicht zu gebrauchen waren.
Und auch so, also nicht,
dass ja, doch, aber die langen Bälle hinten raus waren schon immer gut.
Wir hatten mal einen, der musste mal erklären, da hat der Trainer immer Diagonal, Diagonal reingeschrien und der hat dann in der Pause mal gefragt, was eigentlich dieses Diagonal ist. Und dann hat er es aber, als er wusste, was Diagonal bedeutet, hat es dann auch geschlagen.
Nee, ich bin, also, ja, bei uns sind ja, also bei mir sind Rot ist ja der Fokus, ja, also ähnlich wahrscheinlich auch wie bei Spielverlagerung schon so ein bisschen taktisch geprägt, wobei wir jetzt da nicht so extrem in die Tiefe gehen wie vielleicht, unsere Kollegen, sondern bei uns ist halt auch noch der taktische oder der statistische Aspekt, relativ bedeutsam und da, ja, und es kommt einfach so ein bisschen vom Studium, also ich habe Sozialwissenschaften studiert und dann beschäftigt man sich zwangsläufig auch viel mit statistischen Auswertungen und da ist so ein bisschen der eine Anteil der Lehre, der Ursprung dafür und der zweite Teil, weil Konstantin jetzt gesagt hat, es gibt nichts so Richtiges, ich bin mit Jonathan Wilson und dem Buch Revolution auf dem Rasen so ein bisschen in diese ganze Taktikmaterie reingerutscht.
Inverting the Pyramid, das ist der Originaltitel, oder, glaube ich?
Ja, ist es ja, auch. Ja. Aber das würde ich jetzt trotzdem nicht mal als Lehrbuch empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ja, aber das bringt einen ganz guten Überblick halt einfach. Ja, also.
Ja, darüber bin ich halt reingerutscht und Hintergrund war der, es war halt irgendwie, ich glaube, in der deutschen Version, glaube ich, so 2011, 2012 rausgekommen. Es war gerade so die Phase, als Dortmund halt auch extrem viel über die Taktik gewonnen hat. Und ja, das war dann so der Anlass, sich damit halt irgendwie exzessiver zu beschäftigen, als ich das vorher gemacht habe. Naja, gut, und jetzt seitdem ich blogge, das ist halt mittlerweile so 2-3 Jahre aktiv, versucht man sich halt natürlich mit vielen Dingen auseinanderzusetzen. Man liest halt auch, also wir lesen dann auch viel Spielverlagerung, ist klar. bleibt es ja nicht aus. Und ansonsten, ja, versucht mal irgendwie alles aufzusaugen, was halt fernab jetzt so von diesem klassischen Mainstream ist, was halt oftmals nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzt. Und dann, was uns halt eher interessiert, sind so die Geschichten halt im Hintergrund.
Also Taktik, muss ich auch sagen, habe ich mich vor 10 Jahren, mit Taktik habe ich mich da vor 10 Jahren sicher noch nicht so viel beschäftigt wie jetzt. Es ist halt schon interessant, wie viel Blogs hat er oder wie viel dann auch geht, über Twitter zum Beispiel auch oder über Blogs. Spielverlagerung.de ist natürlich ein Beispiel. Mirsanrot.de lese ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich bin auch der Meinung, dass man sich so ein bisschen, also von dieser reinen Taktik fokussiert hat, ein bisschen lösen sollte. Also ich sehe das Spiel auch noch ganz gern mit anderen Aspekten auch und unterhalte mich auch gerne mit Freunden, die vielleicht auch noch mal ein bisschen anderen Blick auf Fußball haben, vielleicht auch ein bisschen Fansicht. Also ich meine, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, ich habe relativ viele Bayern-Fans auch im Freundeskreis. Ist auch mal ganz interessant, was die so zu erzählen haben oder was dann auf WhatsApp dann immer abgeht während der Spiele. Also jetzt ist es nicht mehr ganz so krass, aber in der letzten Saison dann irgendwie Champions League Halbfinale, Pep raus, Forderungen und so Zeug. Da ist es auch mal ganz lustig, finde ich, irgendwie ein bisschen zurückzusticheln jetzt. Aber also ich finde es interessant, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich jetzt auch mit Taktik eben zu beschäftigen und da auch zu lernen, viel zu lesen. Habe aber auch ganz gern die anderen Komponenten des Fußballs. Und lest zum Beispiel, ich habe mit ganz großer Freude das Buch von Ronald Reng über, das heißt nicht natürlich nicht nur Freude, aber das ist ein sehr, sehr schönes Buch über Robert Enke gelesen. Einfach auch ein interessantes Fußballbuch. Und da gibt es jetzt über Taktik hinaus sicherlich viele Möglichkeiten noch einfach auch, sich mit diesem Sport zu beschäftigen. Und das mache ich auch sehr, sehr gern. Sonst noch was zu der Frage? Studium, also studiert hat es ja von uns jetzt keiner in die Richtung, oder? Also Sport hat keiner studiert von uns.
Ja, aber ich glaube, ein Sportstudium würde dir auch direkt jetzt wenig nützen. Genau, ja. Eigentlich fast gar nichts. Also in dem Bereich, also wenn es jetzt um Taktik geht zum Beispiel, weiß ich nicht. Es gibt jetzt mittlerweile so ein Studium, glaube ich, an der Sporthochschule Köln, was angeboten wird, irgendwie Fußballanalyst sozusagen, was jetzt aus der Taufe gehoben wurde. Ich glaube, das erste Studienjahrgang wurde jetzt gerade eröffnet. Aber das kommt für uns dann natürlich zu spät und das glaube ich auch mehr für die, die es dann komplett professionell machen wollen. Und du hast natürlich recht, ich meine, es gibt auch noch andere Sachen, die man am Spiel selber beziehungsweise am ganzen Drumherum eben auch in Anführungsstrichen analysieren kann, betrachten kann, diskutieren kann. Und ich würde auch jetzt niemand verurteilen, der da jetzt sich mehr für die Fankultur interessiert oder für die Geschichte zum Beispiel, was mich aber oft interessiert, die Geschichte des Fußballs oder solche Sachen. Also das ist auch spannend und darüber kann man auch sachlich diskutieren. Es ist ja eigentlich auch nicht unbedingt die Sache, was man diskutiert, sondern es geht ja, und das ist ja auch bei uns so ein Thema, es geht ja vor allem darum, dass man eben da sachlich und am besten ohne Stammtischweisheiten versucht, über ein Thema auseinanderzunehmen, Thema zu diskutieren, dann vielleicht zu Lösungen zu kommen oder Problemstellungen und dann zu Lösungen zu kommen. Ja. Und das kann man eigentlich bei vielen Themen, auch im Fußball, und es muss nicht eigentlich nie ins Stammtischartige abdriften, außer man diskutiert die Frisur von Mesut Özil oder sowas. Und dann, ja, da kann man auch selbst nochmal einen professionellen Friseur dazu befragen.
Ich fand es ganz interessant, dass jetzt auch, ich habe so den Eindruck, dass Taktik fast so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung fast ein bisschen overhyped wird zurzeit. Also in meiner Twitter-Blase wird zum Beispiel jetzt bei der Berichterstattung über Fußball oft kritisiert, dass da auf die taktischen Aspekte gar nicht so eingegangen wird, egal ob das jetzt in Printmedien oder auch eben im Fernsehen ist. Man darf eben nicht vergessen, dass es wahrscheinlich, weiß ich nicht, 8 bis 10 Millionen Deutsche gibt, die sich extrem für Fußball interessieren. Irgendwo so in die Richtung, würde ich jetzt mal sagen, oder 10% der Bevölkerung interessiert sich zumindest für Sport. Und Taktikfüchse. Mehr würdest du sagen?
Also für Sport auf
alle Fälle. Ja, für Sport, also für Sport und also konsumiert das auch, also und lass ja, es mehr sein. Aber die Frage ist halt, wie viel davon sind jetzt so wirklich Taktikexperten oder wollen eben diesen Aspekt des Sports auch durchleuchtet haben? Und das sind, glaube ich, gar nicht so viele, ja, also das müssen mal 10% sein. Das heißt, wenn halt eine Fußballübertragung läuft, dann muss man die natürlich bedienen, diese 10%, aber es schauen halt einfach auch noch andere Leute zu, zum Beispiel meine Oma. Und die muss man auch mit reinnehmen. Deswegen finde ich das auch bei den Übertragungen gar nicht so schlimm, dass eben da mehr das Klientel halt komplett irgendwie bedient wird. Und ich habe so den Eindruck, dass da oft diskutiert wird, warum geht er nicht mehr auf die Taktik ein, der Kommentator und so weiter. Klar, muss er natürlich auch machen, aber er muss sogar beim großen Turnier wahrscheinlich erzählen, warum Peter Cech diesen Helm trägt. Denn wenn jemand halt nur beim großen Turnier schaut, dann weiß er das nicht.
Es ist in gewisser Weise ist natürlich vielleicht auch an mancher Stelle jetzt der Kritik an der Fußballmoderation, wo man eben jetzt sozusagen versucht, überhaupt einen Kritikpunkt zu finden, oder mein Gott, man könnte wahrscheinlich auch andere finden, aber trotzdem, dass es so eine grundsätzliche Kritik einfach ist und die dann eben abgewälzt wird auf das Thema Taktik. In manchen Fällen, und das war auch ein Punkt, den ich immer versucht habe, so ein bisschen zu betonen, wenn es vielleicht um Kritik an der Fußballberichterstattung im TV vor allem geht, das Problem ist teilweise, dass Moderatoren, Experten im Studio, also alles, was so in dieses ganze Metier hineinspielt, dass die manchmal Dinge betonen wie, da fehlte die Motivation, die Mannschaft spielte gegen den Trainer, die müssen bissiger sein, etc. Das sind so Sachen, die kann ich nicht bewerten und die kann der Moderator nicht bewerten und er macht sich in meinen Augen dadurch komplett unseriös, oder nicht komplett, aber er macht sich dadurch in gewisser Weise unseriös. Er kann es nicht bewerten und er braucht nicht so zu tun, als würde er es können. Es ist unmöglich. Und warum beschäftigt man sich mit Taktik, wenn man gar keinen Einblick hat? Es gibt ja auch so diese Kritik, man weiß ja nicht, wie die Strategie des Trainers ist. Das ist richtig. Aber man kann analysieren, was auf dem Platz stattfindet. Man kann analysieren, wie eine Mannschaft sich verhält, taktisch, strategisch. Man kann aber nicht analysieren, in fast allen Fällen, außer die bleiben jetzt mitten beim Spiel stehen und legen sich auf dem Rasen. Okay, dann weiß ich, da stimmt irgendwas mit der Motivation nicht. Aber ansonsten kann man nicht jetzt bewerten, sie waren nicht motiviert genug und da fehlen die letzten 5%. Nein, das kann man nicht bewerten. Also außer man ist in der Kabine und macht, ein psychologisches Gutachten mit jedem oder sowas. Dann ja, aber das ist so ein bisschen die Kritik, die vielleicht manchmal so, zumindest die ich manchmal äußere. Also jetzt, ich will jetzt auch nicht irgendwie so in dieses generelle Horn hineinblasen, dass man das alles immer schlecht ist und die Fußballberichterstattung ist grauenhaft und so weiter. Überhaupt nicht, aber es gibt so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, also das, da müsste man vielleicht auch mal drüber nachdenken, wo man es vielleicht als Moderator, als Kommentator da eben doch sehr stark darauf eingeht, dass man vielleicht davon etwas weggeht und vielleicht versucht, ein bisschen das sachlicher zu machen, denn es ist in meinen Augen schon ein bisschen unsachlich.
Ja. Ich glaube halt, dass ideal wäre es, wenn alle sozusagen ein bisschen was abbekommen. Ja, also wenn man alle ein bisschen bedient, wenn man eine taktische Analyse mal einstreut und dann sozusagen die zufriedenstellt, die sich damit auskennen und die das wollen und halt vielleicht auch mal einen Spruch und so weiter und vielleicht auch mal ein bisschen drumherum. Also ich habe zum Beispiel die Weltmeisterschaft letztes Jahr teilweise in Kanada geschaut, die haben das ganz gut gemacht in den Übertragungen. Die hatten immer eine kurze Taktikanalyse, ob die jetzt hochqualitativ war, ist ja vielleicht gar nicht so entscheidend, aber sie haben sich zumindest mal ein bisschen damit beschäftigt, haben wir dann einen harten Cut gemacht und dann halt irgendwelche Fanbilder auf Twitter oder sonst was gezeigt und dann, dann noch ein bisschen allgemeines Blabla und dann ging es halt weiter. Es ist halt auch einfach nicht so leicht, kann man auch mal sagen. Aber wenn wir jetzt da weitermachen, dann kriegen wir keine anderen Fragen mehr unter. Aber ich glaube, da wird es vielleicht dann auch nochmal Nachfragen geben. Oder wir haben jetzt da die Frage von Lars, glaube ich, auch schon so ein bisschen ausschweifender diskutiert. Aber da kamen auch so ein paar Fragen in die Richtung, ja, zur Berichterstattung über Fußball in Deutschland. Sollen wir dann vielleicht mal einen Cut machen und jetzt tatsächlich in die konkreten Fragen reingehen? Da hatten wir zum Beispiel auch noch eine von Lars, Christopher zur Nationalmannschaft, weil wir jetzt gerade Länderspielpause haben. Ganz konkret, wie würdet ihr die Außenverteidigerposition in der DFB-Elf besetzen? Müsste nicht Schmelzer mal wieder berücksichtigt werden? Oder ist auch eine Dreierkette denkbar, beziehungsweise unter Löw realistisch? Christopher?
Also ist natürlich in gewisser Weise ein Problem. Also wir haben es ja bei der WM 2014 gesehen, dass es halt irgendwie schon schwierig ist, da geeignete Spieler für die Position zu finden. Lahm war ja ursprünglich auch erst fürs Mittelfeld angedacht, ist ja dann auch erst später ins Turnier nach hinten gewandert. Die Alternativen sind halt irgendwie leider etwas rar gesät, auch auf der Linksverteidigerposition, was es einfach ein bisschen schwierig macht, sich so auf eine Viererkette halt festzulegen. Jetzt haben wir auch während der ganzen Quali gesehen, dass Löw da halt relativ viel experimentiert hat, mit Can auf der Rechtsverteidigerposition. Dann in einem Spiel war es, glaube ich, sogar mal Boateng, der dann rechter Verteidiger gespielt hat. Jetzt beim Freundschaftsspiel gegen Frankreich und ich glaube, im Spiel davor war es auch schon Ginter. Ich krieg's ja gerade gedanklich nicht mehr ganz zusammen.
Ja.
Hat Ginter mal sich probieren dürfen, zum Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition. Insgesamt tue ich mich halt da relativ schwer. Das sind halt alles so Spieler, die gut sind, die eine gewisse internationale Klasse haben, die aber jetzt nicht, ja, also im Kicker gibt's immer so schön die Kategorie Weltklasse. Da ist halt jetzt irgendwie keiner drunter unter diesen genannten Spielern, die da reinfallen. Deswegen ist halt schon auch die Lösung halt relativ naheliegend, vielleicht auch auf eine Dreierkette zu setzen, weil du dann einfach, ja, die vielleicht auf beide Spieler sogar verzichten kannst. Vor allem, also, weil wir jetzt ja nach der WM auch das Problem haben, nicht nur auf der Linksverteidigerposition, sondern noch auch auf der Rechtsverteidigerposition nach dem Rücktritt von Philipp Lahm. Und ja, deswegen ist eine Dreierkette gar nicht so verkehrt. Ich finde den Gedanken mit Rüdiger zum Beispiel auf der, ja, dann als Halbverteidiger und vielleicht ja auf der linken Halbverteidigerposition Hummels und dann Boateng im Zentrum schon sehr smart. Allerdings ist halt das Problem bei Hummels so, ob er das halt wirklich 100%ig umsetzen kann und er muss halt sehr großen Raum decken dadurch. Und er neigt halt auch hin und wieder mal zur falschen Entscheidungsfindung und lässt sich halt oftmals zu früh rauslocken. Und das ist natürlich bei einer Viererkette schon tödlichst, aber bei einer Dreierkettenvarianten wird es halt nochmal, ja, wird der Effekt noch weiter verstärkt, weil dann einfach ein weiterer Spieler fehlt, der den Fehler gegebenenfalls noch kompensieren könnte. Und deswegen denke ich, werden wir die Dreierkette wahrscheinlich nicht ganz so oft sehen, weil dann einfach, ja, die sich Löw auch zu viel über zur sicheren Variante greift. Es ist halt auch eine gewisse Trainings- und Einspielphase notwendig und gerade wenn er dann immer mal wieder zu diesem Mittel gegriffen hat, wirkte das halt oftmals relativ unsicher. Und ja, also wenn, dann höchstens vielleicht mal in einem Turnier. Muss jetzt halt mal auch mal gucken, wie dann die Auslosung ist zur Europameisterschaft. Ich meine, der Pool, dadurch, dass die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften höher wird, wird das Niveau natürlich in der Vorrunde ein Stück weit verbessert. Und ja, demzufolge kann ich mir das halt gut vorstellen. Andererseits, aber dann wirklich in den Topspielen dann zu einer Dreierkette greifen wird, also Löw, tue ich mich aktuell relativ schwer.
Konstantin, was meinst du? Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen auf die Personalie Schmelzer eingehen, die Lars ja in der Frage auch angesprochen hat. Also ich würde schon sagen, dass man auf den also Innenverteidiger ist sicherlich das kleinere Problem im Vergleich zu Außenverteidiger. Und auf der Außenverteidigerposition, ja, Ginter jetzt zum Beispiel, Janschke in der Vorsaison, der ist jetzt nicht in Form, beziehungsweise teilweise auch verletzt. Links Schmelzer, dann Hector jetzt ausprobiert. Also es sind schon ein paar Namen da, aber es ist halt nicht die Ideallösung, oder?
Ja, ist keine Ideallösung da und zudem sehe ich die Dreierkette jetzt auch relativ kritisch, denn ich sehe die Dreierkette kritisch jetzt im Kontext von Löws Experimenten mit ihr, denn jetzt gegen Frankreich hat er ja wieder die Dreierkette versucht und wer waren die beiden Wingbacks, die beiden Flügelläufer? Zwei Außenverteidiger, beziehungsweise Hector und Ginter, der jetzt auf einmal Wingback spielen sollte. Also, selbst mit Dreierkette verlagert sich das Problem nur 5 Meter weiter nach vorn, weil dann eben die Außenverteidiger dann Wingbacks sind. Und mein Ginter sah jetzt bei dem ersten Tor gegen, wer hat denn das raus? Anthony Martial war das gewesen, genau.
Ja, der hat
Rüdiger und dann Ginter aussteigen lassen. Also, Ginter wird sich auch defensiv nicht verbessern, wenn er jetzt zum Beispiel Wingback spielt. Und offensiv ist es dann auch nicht unbedingt besser, weil die Anbindung auch nicht so ist wie bei Dortmund. Also die Dreierkette sehe ich da in dem Sinne auch kritisch. Ich meine, das erste Dreierkettenprojekt, das erste Experiment, was es von Löw gab, war damals, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das vor der EM 2012. Damals hat man gegen die Ukraine gespielt, hat es auch ausprobiert. Da hat zum Beispiel Aogo dann auf der Flügelläuferposition gespielt. Also auch wieder ein Außenverteidiger. Da lässt er sich auch nicht lumpen. Und ich glaube, wir werden keine Variante mit Dreierkette sehen, wo zum Beispiel ein Karim Bellarabi, also gut, ich glaube, es gab sogar schon mal Ansätze davon, aber ich glaube, in einem Turnier wird da zum Beispiel ein Karim Bellarabi nicht als Flügelläufer einsetzen oder ich weiß nicht, ein Sydney Sam, wenn der vielleicht irgendwann wieder fit wird. Glaube ich nicht. Also sprich, diese Dreierkette ist ganz nett gemeint, aber dann von der personellen Besetzung her mir einfach dann irgendwo auch ja fast schon ein bisschen zuwider. Also ich weiß nicht, wie man das dann spielen möchte mit Hector und Ginter zum Beispiel. Wenn man jetzt davon ausgeht, man spielt ein 4-3-3, also das DFB-System oder ein 4-2-3-1, also mit einer Viererkette hinten und Hummels und Boateng sehen wir mal als gesetzt an. Mustafi macht aber bestimmt langsam Druck, denke ich, auf Hummels vor allem, wenn der weiter in Böcke schießt, aber gehen wir mal davon aus. Dann ist für mich einerseits Schmelzer eigentlich, müsste der gesetzte Linksverteidiger sein. Einerseits aufgrund meiner Sympathie von Schmelzer, aber auch andererseits auch aufgrund dessen, weil ich ihn einfach als spielintelligentesten und auch defensivstärksten Linksverteidiger sehe, den Deutschland einfach hat. Problem ist bei der Nationalmannschaft für ihn immer gewesen, dass die Absicherung davor nicht so gegeben war, er dann oft in der letzten Linie verteidigen musste, auch selten rausrücken konnte, was er ja eigentlich bei Dortmund doch häufiger macht, also sprich etwas rauszurücken, den Zweikampf eher zu führen und eben nicht erst am Strafraum selber. Das hat ihn auch so ein bisschen den Platz gekostet, nicht weil er, wie Löw damals gemeint hat, eben nicht so gut wäre, sondern es lag einfach daran, dass die Nationalmannschaft ihre Außenverteidiger sowieso seit jeher eigentlich ein bisschen bloßgestellt hat. Also da gab es Spiele, da kann ich mich erinnern, da hat Müller eben zum Beispiel rechts außen gespielt und bis der zurückkam und den Rechtsverteidiger unterstützt hat, da war die gegnerische Mannschaft, ich glaube, es war damals gegen Paraguay zum Beispiel, bei dem Spiel, war die Mannschaft schon dreimal durch, also der Gegner.
Ich erinnere mich auch an ein Spiel, wo Badstuber mal als Linksverteidiger gespielt hat, bei der WM 2010 gegen Serbien, war das dann, glaube ich, als er dann auch von zwei Leuten überlaufen wurde, weil Podolski nicht zurückgearbeitet hat und Badstuber war dann der Sündenbock in der Öffentlichkeit.
Ich würde aber Badstuber sowieso als Linksverteidiger auch nicht unbedingt als optimale Lösung sehen.
Nee, das war ja auch nicht.
Man weiß auch nicht, aufgrund seiner Kreuzbandrisse, wie es jetzt, ob er nicht noch eher noch langsamer wird. Weiß ich jetzt nicht, aber es kann schon sein, ne, dass er nicht unbedingt jetzt davon profitiert. Auf keinen Fall natürlich. Also wie gesagt, Linksverteidiger würde ich Schmelzer schon befürworten als erste Option. Und meinem Rechtsverteidiger würde ich dann eben das, was wir auch schon mal in einem anderen Podcast so ein bisschen angesprochen hatten, würde ich vielleicht an Lösstelle dazu greifen, eben einen Sechser auf diese Position zu stellen, um da ein bisschen die Variabilität auch zu erhöhen. Mit einem Schmelzer kann man auch eine situative Dreierkette spielen, weil Schmelzer eben doch defensiv stark ist. Der Rechtsverteidiger könnte dann aufrücken, ein bisschen einrücken. Also Emre Can wäre eine Möglichkeit, vom Tempo her nicht unbedingt optimal. Hat man auch in Liverpool schon gesehen, dass er da manchmal so ein bisschen Probleme hat, wenn er auf rechts spielt, obwohl ich als Außenverteidiger es ihn noch eigentlich ganz gut sehe, als rechter Wingback eher noch ein bisschen komplizierter für ihn, aber es wäre eine Option. Lars Bender, wenn der fit werden würde, wäre eine Option für einen Rechtsverteidiger. Erstens dynamisch eigentlich, zweitens die Spielintelligenz könnte auch im Aufbau helfen, indem er mal auf die Sechserposition rückt. Also so eine Variante müsste er sich überlegen. Rudi wäre ähnlich. Rudi kann auch Sechser spielen, ist aber auch relativ dynamisch, kann auch mal die Linie entlang laufen. Also er müsste dann sich so etwas einfallen lassen. Schmelzer und Janschke finde ich dann wiederum ein bisschen zu defensiv, weil Janschke auch einer ist, der eher über seine Defensivstärke, über sein gutes Aufbauspiel kommt. Also
spielt er eh überhaupt keine Rolle. Also
ja.
Verstehe ich. Momentan verstehe ich es, aber also
in der Vorsaison habe ich überhaupt nicht verstanden. Er hat ja Böcke geschossen, als er auf der 6 dann ausprobiert wurde. Ja. Kann deshalb sagen, Oliver Korb ist vielleicht auch für Schubert aktuell der bessere Hybridspieler, der auch nicht unbedingt jetzt so offensiv stark
Julian
ist.
Julian Korb.
Was habe ich gesagt?
Meinst du Oliver Sorg oder Julian Korb?
Julian Korb. Wer auch immer Oliver Korb ist, aber den gibt es bestimmt auch irgendwo.
Oliver Sorg, du hast Oliver Sorg und Julian Korb gekreuzt einfach.
Kann auch sein. Korb. Naja, jedenfalls, also ich meine schon Korb, dass der der passende Hybridspieler ist und der also auch nicht so offensiv stark, aber offensiv stärker als Janschke, finde ich zumindest so vom reinen klassischen Außenverteidigerspiel her, aber auch in der Defensive eigentlich sich immer ganz passabel schlägt. Janschke ist jetzt aktuell so ein bisschen auf Halde einfach. Und da muss man schauen, weil er hat auch jetzt auch aktuell so richtig keine Position. Also eigentlich ist er ja auch schon unter Pfaffe dann so ein bisschen nach innen geschoben worden, häufiger, selbst auf der 6 ausprobiert worden. Also Janschke fällt vielleicht das auf die Füße, dass er aktuell etwas zu vielseitig ist und irgendwie auf keine Position so richtig reinkommt. Eine andere Option wäre auch noch Kimmich, der Rechtsverteidiger spielen könnte. Auch so eine Option eben einzubringen, der auch Sechser, Rechtsverteidiger spielen kann, defensiv stark ist, pressing stark. Also ich denke, man muss mit so einer Variante es versuchen. So einen klassischen Rechtsverteidiger hat man also fast keine Auswahl aktuell. Und beim Linksverteidiger ist auch sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Man muss ja auch sagen, es gab da immer Namen, die so ein bisschen gehypt wurden. Ostrzelek zum Beispiel. Ich glaube, das diskutiert heute keiner mehr. Uchipka diskutiert heute auch keiner mehr. Marvin Plattenhardt, wo ich auch mehr erwartet hatte, ist auch weit weg von irgendwelchen Nationalmannschaftswürden. Nico Schulz, verletzt aktuell und weiß auch nicht, auch sehr eindimensional so von seiner Spielweise her. Andere Spieler haben sich gegen Deutschland entschieden, Fabian Johnson zum Beispiel. Also es ist natürlich wirklich eine schwierige Position, aber ich glaube, wenn man versucht, also wenn Schmelzer fit ist, wäre er eigentlich die Nummer 1 war links. Da müsste aber Löw über seinen eigenen Schatten springen, denn irgendwie ist da ja, irgendwie hat sich das Tischtuch ja bei denen so ein bisschen zerschnitten, auch wenn jetzt keiner von beiden so sagt, aber irgendwas ist ja da. Also er wurde dann bei der WM, vor der WM war Schmelzer im erweiterten Kader, wurde dann eben nicht mitgenommen, weil er auch noch angeschlagen war und seitdem gab es keinen Kontakt mehr. Also finde ich sogar fraglich, ob Schmelzer nochmal in die Nationalmannschaft zurückkehrt und rechts wäre dann vielleicht eine Variante, dass man versucht, einen Sechser da auf die Position zu stellen.
Das kommt ja auch mal so ein bisschen vielleicht darauf an, wie halt die Auslosung dann ist. Also ist ja bei den großen Turnieren ist ja natürlich auch in gewisser Weise den Vorteil, du weißt ja, gegen wen du spielst, und du spielst ja auch nicht gegen alle. Du kannst dir das ja schon so ein bisschen zusammenrechnen. Und du hast jetzt ja viele Spiele auch angesprochen, die so, ja, im erweiterten Blickfeld sind. Und wenn du jetzt aber gegen drei Mannschaften spielst, die jetzt eher defensiv orientiert sind, dann rückt vielleicht die Dreierkette vielleicht wieder eher in den Fokus. Das wird sicherlich auch irgendwo ein Kriterium sein.
Vielen Dank an Lars für die Fragen. Einmal die allgemeine über unseren Werdegang und natürlich auch über die Außenverteidiger jetzt. Gerade wir bleiben bei der Nationalmannschaft. Marcel hat über www.checkpot.fm eine Frage zum Mittelfeld gestellt. Vielleicht können wir das ein bisschen kürzer abhandeln als die Außenverteidigerposition, dass jeder einfach mal so sein Traummittelfeld hier vorstellt. Wo seht ihr eigentlich, also die Frage ist zweiteilig die Frage, beziehungsweise eigentlich sogar dreiteilig. Wo seht ihr eigentlich die Nationalmannschaft im Vergleich zu anderen Mannschaften? Was wäre eure Lieblingsbesetzung des Mittelfeldes? Meine wäre Kroos, Ilkay, Gündoğan und Götze, 6, 8, 10 in Klammern, mit Müller und Reus auf den Flügeln und Kruse oder Gomez als Spitze. Dann hätten wir jetzt dann wahrscheinlich schon die komplette Nationalmannschaftsaufstellung durchdiskutiert, weil Neuer steht im Tor, Viererkette haben wir und jetzt fehlt noch der Rest, Christopher. Was wäre denn da dein Traum? Vielleicht erstmal mit dem Mittelfeld.
Ja, schwierig. Weil ich fange mal noch mit dem ersten Teil der Frage an, wo ich die Nationalmannschaft aktuell sehe. Ich sehe sie auf jeden Fall schlechter als letztes Jahr und also einfach schon die Ergebnisse sprechen ja auch ein Stück weit dafür, dass die Mannschaft auf jeden Fall sich nicht weiterentwickelt hat, sondern dass es eine gewisse Umbruchphase ist. Frage wird sein, hier mit Hinblick auf die Europameisterschaft, ist der Umbruch dann schon so weit abgeschlossen, dass die Mannschaft wieder um den Titel mitspielen kann? Oder ist es jetzt, befindet sich eher wieder so eine Phase wie vielleicht um die WM 2010 rum, als viele gute Spieler mit Anlagen dabei waren, die Mannschaft aber noch nicht reif genug war? Das wird sich jetzt so ein bisschen zeigen. Das Mittelfeld, die Besetzung. Ich glaube, vieles wird von der Personale Schweinsteiger abhängen, der ja aktuell der Kapitän der Mannschaft ist. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass der Kapitän immer spielt, ist da natürlich schon eine Position besetzt. Das ist die Frage, wen stelle ich halt neben Schweinsteiger, vorausgesetzt, wir spielen ein 4-2-3-1, jetzt das klassische Nationalmannschaftssystem, dann brauche ich eigentlich einen Spieler, der jetzt nicht unbedingt Groß heißt, weil die Schweinsteiger und Groß, ich will jetzt nicht sagen, sich absolut ähnlich sind, aber sie natürlich schon ein gewisses Spiel gestalten und lenken können. Und ja, dann fängt es schon an, dann wird es schon schwierig. Also eigentlich bräuchte ich neben Schweinsteiger jemanden, der defensiv stärker ist als er und der vielleicht viel Raum abdeckt. In dem Fall vielleicht sogar Kramer, wobei das jetzt vielleicht auch nicht meine Ideallösung wäre, aber dann würde ich, wenn Schweinsteiger spielt, vielleicht Kramer neben ihn spielen lassen und müsste dann überlegen, wo ich Gündoğan einbaue, weil den brauche ich ja eigentlich auch auf jeden Fall. Das gleiche gilt eigentlich mit Götze und dann wird es natürlich schon ein bisschen schwierig. Also,
und dann hast du noch Özil und dann hast du noch Reus und dann hast du noch Müller. Und
noch Özil, ja, da wird es wirklich, in dem Fall wird es halt wirklich extrem schwierig. Also vieles wird davon abhängen, glaube ich. Jetzt natürlich schon mit Hinblick auf die Europameisterschaft geschaut, Ist Schweinsteiger fit? Und wenn er fit ist und spielt, wie stricke ich halt das System um ihn rum? Und da sehe ich aktuell vielleicht dann tendenziell vielleicht eher sogar noch einen Kramer, wobei ich natürlich auch Gündogan, Götze irgendwie eigentlich einbauen wollen würde. Also mein erstes Opfer wahrscheinlich in dieser Formation wäre Groß. Dann auf den letzten Teil der Frage noch. Ich fand jetzt Gomez gegen Frankreich gar nicht so schlecht. Ist natürlich jetzt, haben wir jetzt schon 2-3 Mal auf das Spiel verwiesen, ist natürlich insgesamt schwierig, hinter den ganzen gegebenen Umständen da irgendwas rauszulesen. Weil es natürlich einfach eine bizarre Situation war. Nichtsdestotrotz, wenn ich das jetzt so ein bisschen versuche, irgendwie gedanklich auszuklammern, fand ich ihn, Gomez hat da schon irgendwo in gewisser Weise funktioniert, mit einer besseren Chancenverwertung. Wäre das Spiel insgesamt dann natürlich vielleicht auch noch anders gelaufen. Von daher dann, ja, am liebsten eigentlich mit Müller in so einer abkippenden Position. Und dann tendenziell, ja, Reus auf dem linken Flügel und dann bin ich natürlich irgendwo vorne schon voll besetzt und habe Özil noch nicht mal eingebaut. Also im offensiven Mittelfeld ist natürlich in gewisser Weise eine Luxussituation da. Löw muss halt jetzt dann schauen, wie kriege ich das alles unter einen Hut und wie baue ich die Spieler da auch am sinnvollsten ein.
Konstantin?
Jetzt habe ich doch vorhin Kramer vergessen bei der Rechtsverteidiger-Diskussion, ne? Das wäre ja auch einer, der...
Ja.
Ja. Der ja sowieso 80 Meter locker abdecken kann, ohne dass er anfängt zu spitzen. Und das wäre auch noch eine interessante Option, ob man den gleich mal als Rechtsverteidiger ausprobiert.
Dann hätte man da schon ein bisschen weniger Probleme bei der Entscheidungsfindung. Dann wird der schon mal wegfallen fürs Mittelfeld.
Ja, nein, aber so,
also ich glaube, geschlagen.
Kramer als Rechtsverteidiger ist eigentlich eine Option. Die
wären aber zwei Fliegen mit einer Klappe, dann hätte man wieder eine Mittelfeldposition frei.
Naja, darum geht es ja jetzt erstmal gar nicht. Es geht ja darum, wir wollen den besten Rechtsverteidiger
finden. Aber beim Mittelfeld ist gerade.
Und dann, okay, Mittelfeld. Also ich gehe nicht davon aus, dass Löw 4-2-3-1 spielen lässt, sondern eher 4-3-3. Hängt auch damit zusammen, dass beim DFB aktuell überhaupt allgemein die Entwicklung hin zum 4-3-3 etwas geht, dass ein bisschen State of the Art wird, auch was Trainerausbildung und so weiter betrifft. Also ich glaube, das kann so ein bisschen dahin gehen, dass man versucht, ein bisschen wegzukommen von dem 4-2-3-1, weil das hat auch mittlerweile der Letzte gemerkt, dass abgegriffen ist, die ganze Geschichte. Aber wie gesagt, man kann sich natürlich überraschen lassen. Ging ja auch bei der WM schon eher in Richtung 4-3-3 meistens. Schweinsteiger ist der Kapitän, müsste normalerweise spielen. Mein Mittelfeld spielt er nicht mehr. Für mich einerseits spielt er mittlerweile zu tief und ein bisschen, also er hat so einen Schritt verloren irgendwo. Hat man jetzt auch beim Menü doch zu häufig gemerkt. Also ich würde eher vor der Abwehr Groß oder Kimmich spielen lassen, als zentralen Sechser, der auch mal zwischen die Verteidiger fällt. Und vor Groß-Kimmich, eher Groß erstmal, weil Kimmich vielleicht dann doch noch nicht
bereit ist. Ich wollte es gerade sagen, Kimmich, der hat noch nicht mal bei Bayern wirklich gespielt und ist hier so der kommende EM-Star fast
schon. Ja, er hat Potenzial, klar. Hast du Kimmich gesehen, wenn er bei Bayern spielt? Der hat, glaube ich, in den ganzen Auftritten bisher einen einzigen Positionsfehler gehabt.
Ja, aber
einen einzigen.
Aber Konstantin, das ist der Unterschied zwischen dir oder uns und dem Bundestrainer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt Kimmich dann bringt und dann irgendwie Schweinsteiger und Groß und Khedira und alle draußen lässt.
Naja, auch aber ich meine, also Deschamps bringt auch Lassana Diarra, der anderthalb Jahre kein Spiel gemacht hat und den eigentlich keiner mehr wollte.
Ja, ich glaube noch nicht an Kimmich 2016, sagen wir mal so.
Na, warten wir mal ab. Alonso muss ich noch verlassen. Nein, das wünsche mir natürlich keine. Also sagen wir, okay, gehen wir mal aus von Groß. In Klammern würde ich auch noch hinter Kimmich und Groß würde ich auch noch Weigel setzen.
Ja, genau, der ist jetzt überhaupt noch nicht genau aufgetreten.
Naja, ich traue aber Weigel, ich weiß noch nicht, ob er das dann in dem Rahmen dann so gut hinbekommt, aber okay, lassen wir Weigel mal auch mitstehen. Und vor diesem Solo-Sechser würde ich dann eben zwei Achter bringen, Gündogan etwas tiefer und Özil links hängt. Und davor dann ja Müller als rechter Einrückender, Reus eher als Halbraumspieler, so wie er es gern mag, links und Götze wäre meine Nummer 1 als Neuner. Aber dicht gefolgt von Gomez und Kruse, da muss man vielleicht auch ein bisschen durchmischen. Götze ist einer, der gut für die Weiterleitung ist. Kruse ist so ein bisschen mit Müller zusammen, das wäre dann so ein etwas verrückter Sturm, den man aber auch mal bringen könnte. Und Gomez, und das hören ungern viele Leute, aber Gomez ist trotzdem noch der durchschlagskräftigste Stürmer, den Deutschland hat. Und das sollte man nicht unterschätzen. Sicherlich ist er aktuell in der Nationalmannschaft an einem komischen Ort irgendwo, weil er irgendwie unbedingt jetzt treffen muss, um seinen Platz zu bekommen. Und das hat man auch so ein bisschen gegen Frankreich gemerkt, dass, also ja, hat, es ist ein bisschen komisch. Also normalerweise wäre es besser irgendwie, er würde vielleicht gesetzt sein oder zumindest würde Löw sagen, du bist dabei, wenn du fit bist. Vielleicht würde das ein bisschen von dem, wir wollen nicht spekulieren, aber vielleicht würde das ihm so ein bisschen Boost geben. Mal schauen.
Ich finde es extrem schwer, vor allem da im Mittelfeld. Da sind so viele Namen, es gibt jetzt auch nochmal 2, 3, 4, die noch überhaupt nicht gefallen sind. Also das ist schon so ein bisschen Qual der Wahl. Und
sag jetzt nicht Schürrle.
Nein, ich meine, der hat das Tor zur Weltmeisterschaft vorbereitet. Nee, also ich meine, Schürrle ist ja immer noch immer ja genau, ja, aber die waren alle noch im WM-Kader, ja. Und dann musst du halt dann nochmal den Stift ansetzen und streichen. Und dann ist die Frage, wie viel von den Jungen dann auch wirklich 2016 schon dabei sind. Also Stichwort Weigl und Kimmich und so weiter. Aber das war ja schon vor der WM, finde ich, unglaublich, was da für ein Angebot gerade im zentralen Mittelfeld oder auch im offensiven Mittelfeld dann ist bei der Nationalmannschaft, man könnte jetzt auch nochmal, die Außenpositionen sind, denke ich, auch doppelt besetzt. Wenn jetzt Götze zentral oder ob der jetzt vielleicht sogar auf einer Achterposition spielen kann oder über den Flügel und so weiter, also daran scheitert es, glaube ich, nicht bei der Nationalmannschaft, was das Mittelfeld anbelangt.
Götze lieber 8 als Außen, also 9, 8, auch nicht Außen, das ist, glaube ich, bei Götze.
Nee, so. Ja, das ist,
glaube ich, die Lehren auch aus Bayern-Zeiten.
Also offensivere Achter dann, wenn es.
Ja, aber lieber 8, aber keine Außenposition. Ja. Ich glaube, das ist so mittlerweile auch, was man bei Bayern irgendwie über die Spiele hinweg oder über die Jahre hinweg jetzt eigentlich schon gemerkt hat.
Zumindest kein linker Außen, wo ja meistens irgendwie immer so der Notnagel ist für.
Ja, ja.
Es fehlen irgendwelche Spieler und das funktioniert halt irgendwie schon, aber es ist halt, leider nicht ganz das Niveau, was man sich erhofft. Auf der rechten Seite, finde ich, ist schon wieder ein Stück weit besser. Aber auf der linken Außenposition ist es ein bisschen verschenkt.
Aber ich würde auch ihn nicht bringen unbedingt. Ich meine, man hat auch noch, also streichen wir mal Podolski, der wird bestimmt bei der EM dabei sein. Der wird auch im Löws Kader noch sein, wenn er dann mittlerweile zurückgetreten ist. Das merkt dann Löw einfach nicht. Da ist Podolski trotzdem dabei. Aber nehmen wir jetzt mal an, dass er keine entscheidende Rolle spielt. Ich meine, Sané hat jetzt sein Debüt gegeben. Du hast Julian Brandt, der möglich
Wahnsinn,
noch...
Es ist Wahnsinn, wie viele Möglichkeiten es da gibt.
Noch PS auf die Straße bekommt. Karim Bellarabi, wenn er wieder mal verletzungsfrei ist, dann auch eine Option, die immer ziehen könnte, zumindest als einfacher Flügeltrippler. Klar, kannst du den nehmen. Draxler ist noch da. Wenn der, obwohl Draxler vielleicht muss schauen, dass er wirklich die PS auf die Straße bekommt. Max Meyer.
Kann man schon lassen. Vielen Dank an Marcel für diese Frage. Wir gehen weiter zu Johnny, der auch auf www.checkpot.fm in den Kommentaren eine Frage gestellt hat. Geht um die Trainerausbildung in Deutschland. Wie seht ihr allgemein die Trainerausbildung in Deutschland? Gibt es da Potenzial oder ist die Ausrichtung zu einseitig? Gibt es interessante und gute Trainer, die noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt sind und vielleicht für andere Sachen als den reinen Fokus auf Pressing stehen, Konstantin? Bevor ich die Frage weitergebe, möchte ich da allgemein mal sagen, ich finde es sehr, sehr schade, dass in Deutschland immer wieder auf Trainer zurückgegriffen wird, die schon mal Erfolg gehabt haben, beziehungsweise bei denen man weiß, was man bekommt, aber die halt also Stevens ist jetzt mal so das klassischste Beispiel, die halt einfach schon immer wieder die gleichen Nasen. Da könnte man es vielleicht sagen. Und dann man aber doch merkt, wenn mal so Leute wie Weinzierl zum Beispiel eine Chance bekommen, die eigentlich keiner kennt, dass es auch funktioniert. Also ich würde mir da grundsätzlich ein bisschen mehr Mut einfach wünschen von den Bundesliga-Clubs. Konstantin, zu dieser Frage von Johnny zur Ausbildung und vielleicht auch zu Namen unter jungen Trainern.
Da greife ich gleich mal das Thema Weinzierl auf. Sicherlich einer, der jetzt nicht unbedingt den großen Namen deutschen Fußball hatte, aber auch er ist einer, der aus dieser Ex-Profi-Riege kommt. Weinzierl war nur Spieler bei der Bayern Reserve Ende der 90er, hat aber auch für eben einige bayerische Mannschaften gespielt und ist dann so ist dann eben zum Trainer hingegangen. Also Kritikpunkt einer Trainerausbildung wären, dass es Ex-Spieler noch zu, also in meinen Augen ein bisschen zu einfach haben an mancher Stelle. Ich will jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, wie es bei Weinz jetzt konkret war, das will ich jetzt auch gar nicht, irgendwie da für irgendwas beschuldigen, was ich nicht weiß. Ist ja auch ein guter Trainer. Aber das ist teilweise so, wenn es um die Fußballlehrerausbildung geht, haben es immer noch Ex-Profis, die gerade ein bisschen Namen haben, immer noch ein bisschen zu einfach. Während eben so der No-Name, irgendein No-Name-Amateurspieler, der vielleicht mal Oberliga oder Landesliga gespielt hat, aber jetzt an sich irgendwie jetzt nicht unbedingt den Namen hat, die haben es eben schon schwerer. Die müssen das ganze Zertifikatssystem durchlaufen, das seit der Reform seit der Umstellung, wo man jetzt, wenn man Leistungsfußball machen möchte, B-Lizenz, A-Lizenz, Fußballlehrer. Also man bekommt jetzt auch gar nicht mehr so leicht die A-Lizenz, nur wenn man eben Bedarf hat. Die B-Lizenz gilt bis Liga 5. Das Zertifikatsystem kann man gut und schlecht finden. Es ist natürlich wirklich, also wenn man wirklich bis nach oben kommen möchte und die Zertifikate ja auch braucht, weil die Regularien so sind, dann ist das mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden und auch nicht für jeden so handelbar. Also wenn man jetzt Amateurtrainer ist und nebenbei solche Lizenzen machen muss und so weiter, die auch Geld kosten, es geht in den vierstelligen Bereich, A-Lizenz zum Beispiel, ist es nicht ganz so einfach für jedermann jetzt zu sagen, ich werde jetzt Trainer und bin, wenn ich erfolgreich bin, dann steige ich auf. Das ist Punkt 1. Andererseits ist es so, dass die Lizenz, die Ausbildungen, die zu den Lizenzen hinführen, in Deutschland sehr, sehr gut sind, in meinen Augen. Ein Kritikpunkt, den man vielleicht aufgreifen kann, wenn es dann wirklich um die Fußballlehrerausbildung geht, also wirklich was dann ganz oben ist und was dann wirklich nur die betrifft, die auch wirklich Profitrainer oder hoch angesiedelte A-Jugendtrainer zum Beispiel werden oder in dem Bereich arbeiten, dass bisher oft so, es wurde immer so eine Lehre dann oft so ein bisschen zu stark vielleicht vertreten. Das war in den letzten Jahren, wir hatten schon jetzt mal kurz erwähnt, so dieses 4-2-3-1 und diese Abläufe, Pressing und was da alles so hineinspielt. Das war so ein bisschen für eine Zeit lang, war das so die führende Lehre. Jetzt geht man ein bisschen weg, versucht mehr auf Ballzirkulation und 4-3-3 und so zu gehen. Aber in meinen Augen ist vielleicht die, es gibt noch ein bisschen zu wenig Varianten, die vielleicht an der Stelle gelehrt werden, wenn es jetzt um taktische geht, wo aber die Trainerausbildung in Deutschland sehr, sehr gut ist. Alles, was so manchmal von Taktik weg, also so Trainingssteuerung und diese Bereiche betrifft, also wo es auch dann darum geht, wie ich ein Training leite und so und wie eine Mannschaft führe, da finde ich, da ist schon selbst die A-Lizenz, also die zweithöchste zum Beispiel, das ist schon wirklich gut, was da eigentlich angeboten wird für erstmal auch nur Amateurtrainer in vielen Fällen oder so semi-professionelle Trainer. Da macht, glaube ich, dem DFB kein anderer Verband etwas vor. Also die breite Masse an Trainern ist gut ausgebildet. Und vielleicht gleich noch die zweite Frage, war doch mit den interessanten Trainern, ne? Wer genau. Da jetzt so...
Gute, interessante Trainer, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen und ja, noch die Frage nach, ob es einen anderen Fokus auch als Pressing gibt unter diesen
Trainern. Ja, also natürlich der Pressing-Fokus irgendwo schon weit verbreitet. Sieht man ja selbst in der Bundesliga, wo es eigentlich auf die große Mehrheit der Mannschaften abfärbt und das ist dann geht dann nach unten immer so weiter natürlich, also irgendwo schon. Andererseits gibt es natürlich auch dominante Mannschaften der dritten oder vierten Liga dann, die müssen sich dann auch was einfallen lassen. Können ja nicht immer kontern, weil sie ja meistens dominieren, wenn sie zum Beispiel gutes Spielermaterial haben und sich andere Mannschaften hineinstellen. Trotzdem ist es noch so ein bisschen ein schwieriger Faktor, was ich auch gerade angesprochen hatte. Die Trainerausbildung war vielleicht auch an manchen Punkten ein bisschen zu sehr auf eine Lehre fokussiert. Zu Trainern, die nicht so bekannt sind, aber interessant, also gut, Nagelsmann ist mittlerweile jetzt bekannt, den hätte ich ansonsten gleich als erstes genannt, weil er eben jetzt Hoffenheim dann übernehmen wird mit 29, 30 Jahren ungefähr.
Haben wir auch eine Frage noch bekommen übrigens, die wir jetzt heute nicht besprechen, aber da werden wir in den nächsten Wochen mal drauf eingehen, nochmal genauer.
Okay, ansonsten, wenn jemand da vielleicht mal so ein bisschen schauen möchte, sich informieren möchte, also ich würde immer empfehlen, Volkan Uluc, Trainer von Carl Zeiss Jena, sehr analytischer Trainer, der mir gefällt, also vierte Liga, Regionalliga Nordost. Tomasz Kaczmarek, Trainer von Viktoria Köln, 31 Jahre alt, Pole, jetzt aktuell ein bisschen in der Krise, ich glaube nur auf Platz 5 Viktoria. Im Gegensatz Jena sind jetzt mittlerweile Erster, die haben jetzt Nordhausen und Zwickau überholt, die ein bisschen schwächeln, falls das irgendjemand interessiert. Und also Kaczmarek ist einer mit Zukunft in meinen Augen bei Viktoria Köln. Horst Steffen von Stuttgarter Kickers, die jetzt auch diese Saison ein bisschen schwächeln, aber letzte Saison eigentlich sehr, 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 sehr stark waren. Viel Ballbesitzspiel wird da praktiziert, Positionsspiel, also so ein bisschen gegen den Strom, den es sonst gibt. Also Horst Steffen sollte man sich noch anschauen, vielleicht Norbert Elgert, das ist der U19-Trainer von Schalke, der immer mal interessante Dinge ausprobiert, also die U19 von Schalke ist auch Tabellenführer in deren A-Jugend-Bundesliga. Ich glaube, vor Gladbach und Dortmund müssten die jetzt Erster sein. Also zumindest Elgar ist einer, der oft auch diese ganze Knappenschmiede und so da noch voranbringt und die Spieler taktisch eigentlich relativ gut ausbildet, aber auch taktisch, mannschaftstaktisch eine interessante Dinge hat. Und ansonsten gleich noch Boris Schommer von der U19 von Köln. Auch ein recht interessanter Trainer eigentlich, den man, wenn man jetzt interessiert ist, einen Trainer, die so ein bisschen unter dem Radar schwimmen, vielleicht in unteren Ligen, so dritte, vierte oder A-Jugend sind, dann sind das so Trainer, die mir immer auffallen und ich denke auch zum Beispiel Kaczmarek ist einer vom Alter her, den wird man, wenn alles normal läuft, immer in der Bundesliga sehen.
Jau. Christoph, hast du da noch was zu ergänzen zu der Frage von Johnny?
Naja, vielleicht nochmal zum ersten Teil. Also ja. Ich glaube, wir haben eine gewisse Phase gehabt, um die so Ende der Nullerjahre, als auch Hoffenheim dann hochgekommen ist, ja, dass es so einen gewissen Jugendwahn auf diesen Trainerpositionen gab. Da ist ja auch Klopp dann mit hochgekommen, unter anderem. Und Klinsmann ist Bayern-Trainer geworden mit relativ jungen Jahren und in Anführungsstrichen relativ wenig Erfahrung. Das hat sich halt ergebnistechnisch auf vielen Positionen nicht bewährt, weil, und das hat Konstantin, glaube ich, schon richtig angesprochen, halt auch viele Trainer da mit hochgekommen sind, die einfach ehemalige Spieler waren, die sicherlich vielleicht keine schlechten Trainer sind, aber nicht auf dem Niveau. Und ja, deswegen geht jetzt wieder so, glaube ich, so ein bisschen so dieser Gegentrend. Ja, dass halt alte, erfahrene Trainer wieder mehr en vogue sind. Ich würde das jetzt vielleicht ein Stück weit auch als Modeerscheinung halt bezeichnen. Gerade jetzt so in der breiten Masse, dann greift man halt lieber auf Altbewährtes zurück, also Hamburg mit Labbadias zum Beispiel.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es eher fehlender Mut ist, wie ich schon
Da
kannst halt, also wenn es da nicht klappt, dann sagst du, mein Gott, was haben wir machen sollen? Und wenn es halt bei dem Jungen nicht klappt, dann sagen alle, ja, war doch klar, ihr könnt doch nicht den nehmen, ne? Warum nicht ja, Labbadia, halt, warum nicht also Stevens?
Man greift halt gewisserweise auf die Sicherheitsvariante zurück, weil man halt irgendwann mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und ja, die Bundesliga ist halt, ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten Wochen schon öfter besprochen, hinter dem Spitzenduo, gut, dann gibt es halt noch diese kleine Gruppe um Wolfsburg, die ist halt relativ ausgeglichen. Da kann jede Mannschaft jede andere schlagen und dann da greifst du halt lieber auf Altbewährtes zurück, als dann irgendwie ja große Experimente zu machen. Ob das halt jetzt immer gut ist, das ist halt die Frage. Ob du jetzt nochmal als Hoffenheim dann unbedingt dir Stevens ans Bein binden musst oder als Frankfurt dann halt nochmal Armin Fee holen musst. Da fehlt halt ja ein Stück weit, hast du das richtige Wort halt auch genannt, der Mut. Andererseits ja ist man halt oft mit jungen Trainern halt ein Stück weit gescheitert und ja, wir haben ja auch im Vorgespräch haben wir ja auch irgendwie mal gesagt, dass wir aktuell in der Fußballberichterstattung so ein Stück weit getrieben sind und dass wir halt irgendwie immer weiter Neuigkeiten brauchen. Und ja, da, wenn du halt so einen jungen Trainer dann ranlässt, der vielleicht auch mal andere Konzepte hat und so weiter, da stehst du halt relativ schnell auch in der Kritik von so Mainstream-Medien. Und manche Funktionäre in bestimmten Positionen können es halt besser ab als andere und die sind dann auch, lassen sich dann halt nicht so schnell beirren und andere können das halt nicht so gut ab und die greifen dann halt eher zu diesen altbewährten Lösungen.
Ja, also
kann ich vielleicht einen Kommentar zu den jungen Trainern?
Ja, aber also absolut richtig. Das Problem ist halt einfach auch, dass das Ganze und ganzes Gebilde, Fußballverein, Fußballclub halt einfach, ja, da gibt es auch noch mehrere Positionen, die vielleicht Angst um ihren Job haben, wenn es nicht funktioniert. Es wird halt einfach zu kurz gedacht. Es ist halt einfach so, ja, aber also meiner Meinung nach wird einfach zu kurz gedacht. Und, man sieht, dass es auch funktionieren kann, eben mit so Lösungen wie zum Beispiel eben Weinzierl ist halt für mich jetzt momentan so das beste Beispiel. Konstantin.
Nur ein Kommentar zu den jungen Trainern. Es fällt aber trotzdem auf, und das führt zu dem Punkt zurück, den ich jetzt anfangs dieser Antwortenrunde sozusagen erwähnt habe. Ist, wenn man zum Beispiel sich die A-Jugend-Bundesliga oder die U17-Bundesliga anschaut, also schon, wo auch häufige jüngere Trainer sind, es gibt auch Ex-Profis, die auch da sind, also Mirko Votava trainiert die U19 von Werder Bremen zum Beispiel mit seinen 59 oder 60 Jahren, aber es gibt auch viele jüngere Trainer, die sozusagen so ein bisschen sich hocharbeiten und dann vielleicht auch mal vielleicht bei einer ersten Mannschaft dann mal reinkommen, siehe Nagelsmann, wobei der jetzt bei dem Beispiel jetzt gar nicht passt, was ich erwähne. Ist es so, dass viele aber da trotzdem dieser ABC-Lehre des DFB ein bisschen zu stark folgen. Also es gibt wirklich, du schaust dir Spiele an, du brauchst den Trainer nicht zu wissen. Es ist vollkommen egal, wer der Trainer ist. Und du schaust dir Spiele an und du siehst, aha, alles klar, die spielen sehr, sehr nach diesem Schema, was der DFB zum Beispiel so lehrt. Also die brechen aus dem Schema nicht unbedingt aus. Ich weiß auch gar nicht, ob der DFB das wirklich in seiner Trainerausbildung wirklich so möchte. Ich meine, klar, man gibt den ein Grundwerk Zeugkasten mit, aber vielleicht ist es auch gut, wenn die Leute dann mal sich noch für sich selber neue Strategien, neue Ansätze entwickeln. Nur das machen manche nicht. Und da kannst du auch 36 sein und trotzdem trainieren, in Anführungsstrichen, wie ein alter Herr. um das ein bisschen böse jetzt auszudrücken, das ist natürlich nicht ganz so, aber also da bist du dann auch nicht unbedingt erfolgreich, nur weil du dann jung bist, sondern wenn du natürlich dieser Lehre folgst und dich nicht weiterentwickelst, dann schadet dir das auch ab einem gewissen Punkt relativ stark.
Ja, klar, also Alter ist jetzt, war jetzt vielleicht auch ein Stück weit zu negativ, negativ geprägter Begriff. Ich meine, Jupp Heynckes hat sich auch nochmal neu erfunden mit 64, dass ihm keiner mehr zugetraut hätte. Von daher.
Ja. Aber es ist wirklich ein Problem vielleicht, dass manche Trainer ein bisschen zu sehr oder zu sehr diesem Schema dann folgen. Und wir hatten das jetzt mal bei Spielverlager, hatten wir mal geschaut. Martin Schmidt, der Trainer von Mainz, ist ja jetzt auch noch nicht ganz so alt, ist ein Schweizer, deshalb passt das vielleicht als Beweislage nicht ganz so, aber der zum Beispiel ist einer, der hat so diese Sachen, also diese Mechanismen, die beim DFB so gelehrt werden, taktische Mechanismen, die hat der so voll drin in seinem System. Also das merkt man, das ist fast 1:1 wie aus dem Lehrbuch. Und ich denke mal, es ist ganz gut, wenn man das Lehrbuch kennt und wenn man das auch irgendwo weiß, was da drin steht, aber es ist natürlich auch als Trainer gut, wenn man versucht, dann so ein bisschen eine eigene Note zu entwickeln, als Künstler auch tätig zu werden, vielleicht mal so seine eigene Note da irgendwo abzugeben und eben nicht nur dem zu folgen, denn ich sag mal, es gibt jetzt mittlerweile natürlich wieder ausgemacht, aha, der lässt also das so ein bisschen nach Lehrbuch spielen, da wissen wir doch, was wir dagegen tun können.
Vielen Dank an Johnny für die Frage auf www.checkpot.fm. Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de, auf Twitter unter @ramc zu finden und mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. www.checkpot.fm, die Seite habe ich schon angesprochen. Ich habe jetzt gehört von den beiden Kollegen, es gibt bei iTunes die Möglichkeit, Rezensionen zu schreiben. Unglaublich. Da freuen wir uns natürlich auch drüber, wenn ihr das macht. iTunes-Rezensionen und Bewertungen. Also wenn euch der Podcast gefällt und ihr gerade eine Rezension schreiben könnt, dann drückt jetzt kurz auf Pause, schreibt die Rezension, 1, 2, 3 Sätze, sagt uns, ob ihr es gut findet oder nicht gut findet und dann hört weiter. Eine Facebook-Seite haben wir auch, www.facebook.de/der Vorcheck und ja, nicht nur über Apple, iTunes ist der Vorcheck natürlich zu bekommen, sondern auch über alle anderen Podcatcher. Machen wir noch ein bisschen weiter mit den Fragen und bleiben bei den Trainern. Lukas auf der Checkpot FM mit der Frage, was haltet ihr von Trainerduos wie Klopp, Bubac oder Effenberg, Osterland, in denen eine Art Laptop-Trainer, in Anführungsstrichen, neben einem Mann fürs Psychologische, die Motivation arbeitet? Konstantin.
Das war von Effenberg zumindest clever, weil in seinem Fall sehe ich diese Aufteilung auch so, dass also Osterland auch noch keine 30, also wirklich auch noch ein junger Kerl, der vielleicht jetzt, weiß ich nicht, ob er selber jetzt Paderborn übernehmen könnte, so als Cheftrainer. Ich denke, Effenberg liefert so viel Gesprächsstoff und auch so eine Abwehrfläche für seinen Co-Trainer, für seine Co-Trainer und für sein Team. Das quasi, und der kann natürlich auch irgendwo mit der Öffentlichkeit mehr oder weniger umgehen. Kann man jetzt bei Effenberg nochmal drüber diskutieren, aber zumindest ist er einer, der es gewohnt ist. Das ist vielleicht Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, Effenberg sieht sich vielleicht auch mehr in der Motivationsrolle, Motivatorrolle, denn das hat er ja selber bei der, ich glaube, Einstiegspressekonferenz bei Paderborn auch so gesagt. Und Osterland kennt er schon seit der Fußballlehrerausbildung und der hat ihm damals schon ein bisschen geholfen und so. Und das ist einer, der mit Videoanalyse und so einfach mehr am Hut hat als vielleicht Effenberg, der das auch gar nicht so kennt. Und ich denke auch, es gibt so Sachen wie beispielsweise Videoanalyse und auch statistische Erarbeitung und so, die da ist es vielleicht besser, wenn man die so ein bisschen von der Pike auf lernt und ein Ex-Profi hat dann oder ein Profi wie Effenberg, der hatte in den 90ern andere Sachen zu tun, als sich mit Videoanalyse zu beschäftigen, die es damals ja auch nicht so gab in dem Sinne. Deshalb von Effenberg sehr clever, im Fall von Buvac und Klopp sehe ich die Aufteilung einfach nicht ganz so stark. Sicherlich ist Buvac schon so ein bisschen das Gehirn hinter Klopp auch mit, aber man sollte das nicht ganz so verkennen. Also Klopp macht taktisch auch viele eigene Entscheidungen, davon gehe ich zumindest aus. Und Buvac ist jetzt auch nicht einer, nur ein Schweiger, der sozusagen nur am Taktikboard steht. Buvac ist auch einer, der die Trainingseinheiten leitet. Nur weil er nach außen so schweigt, heißt nicht, dass er sagen wir intern dann so einer ist, denn der kann auch die Spieler ganz schön zusammenfalten. Also es gibt ja den legendären Buvac-Spruch, wenn die Spieler beim Lauftraining in der Sommervorbereitung nicht zurechtkommen, dann sagt er immer, laufen wie schwangere Frau. Also das ist auch Buvac. Also der kann auch die Spieler runterpolieren und wie Klopp natürlich auch und aber auch die Spieler motivieren. Also da ist die Aufteilung vielleicht nicht ganz so stark, denn ich glaube, es ist trotzdem besser, wenn ein Trainer ja schon alles zumindest partiell kann. Also mein berühmtes Beispiel ist auch Klinsmann Löw, WM 2006, Klinsmann.
Sehr gut zu sehen im Sommermärchen.
Eben, also der Film, also als hier vor dem Argentinien-Spiel, als er dann irgendwie, und die haben gegen uns gespielt ohne unseren Capitano und die werden jetzt die Hölle erleben. Auch übrigens sehr gut als Gastgeber, weißt du, wenn man das dann so sieht. Wir laden die Argentinier ein, wir sind Gastgeber hier bei der WM, aber wir machen die jetzt alle. Und also jedenfalls mit so einer leichten Kampfansprache dann vorher und Löw so ein bisschen als der Denker und Taktiker im Hintergrund, wurde natürlich auch das Narrativ gut verkauft in dem Fall, wobei ich das auch glaube, dass Klinsmann da jetzt auch wirklich nicht der ist, der da jetzt der ganz große Taktiker ist. Ich glaube aber trotzdem ist es für jeden Trainer gut, wenn er so von allem etwas versteht und das nicht so ganz so rigoros eingeteilt ist, also dass quasi dann der Laptop-Trainer, wenn man das so möchte, der Co-Trainer zum Beispiel, dann von allem anderen nichts versteht und irgendwie dann autistisch nur in seiner Ecke sitzt. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg und umgedreht natürlich, dass einer nur über Motivation kommt und keine Ahnung hat von allem anderen. Das ist, glaube ich, auch nicht richtig. Aber Effenberg hat das schon ganz schlau gemacht, dass er sich da noch jemand an die Seite geholt hat, der vielleicht auch für so ein paar Sachen zuständig ist, von denen Effenberg jetzt nichts versteht. Ist ja auch, man muss ja sagen, bei aller Kritik an Effenberg ja auch gar nicht so, also nicht überraschend, aber es ist ja eigentlich ein feiner Zug von ihm, dass er auch sich vielleicht selber eingesteht, ja, es gibt Sachen, mit denen, da kenne ich mich eben doch nicht ganz so gut aus und ich bin eben doch einer mehr, der für Motivation da ist und hol mir dann noch einen an die Seite und gebe das einfach zu, dass ich nicht überall Kompetenz habe. Hätte man vielleicht von Effenberg auch nicht so direkt immer erwartet, aber gibt ja in Paderborn ein besseres Bild als auf dem Oktoberfest.
Die Frage von Lukas, ich habe übrigens nochmal nachgeschaut, Lukas hat auch vorher die Frage zum taktischen Fachwissen über Fußball gestellt, die habe ich einem anderen untergeschoben, nämlich Lars, egal, auf jeden Fall. Lars mit einer guten Frage, Lukas jetzt auch mit diesen Fragen. Christopher, was hältst du von diesen Trainerduos? Dieses Laptop-Trainer ist halt einfach auch jetzt, ich meine, Scholl hat den rausgehauen und jetzt wird das halt auch zitiert und Lukas hat jetzt auch in Anführungsstrichen geschrieben. Wenn du halt so ein Duo hast, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn die sich ergänzen. Und ich glaube, dass es auch oft so ist, dass der Co-Trainer, der Mann im Hintergrund, extrem viel Arbeit macht, die halt auch nicht so rauskommt und vielleicht auch den Chefcoach da in der Beziehung entlastet. Und andersrum, der Chefcoach vielleicht, wenn wir jetzt schon bei Klopp sind, noch die Möglichkeit hat, das dann noch ein bisschen besser zu verkaufen, mit den Medien auch gut umzugehen, vielleicht das an die Mannschaft auch gut zu verkaufen und dann hast du da halt eigentlich ein Paket, das gut funktioniert. Was sagst du da zu diesem Duo, zu dieser Aufteilung?
Ja, ich kann, glaube ich, gar nicht mehr... Ja. Mehr hinzufügen. Konstantin hat es, glaube ich, schon ganz gut erwähnt. Also wichtig ist halt, glaube ich, dass einerseits die Chemie untereinander in diesem Trainerteam stimmt. Das darf man, glaube ich, nicht ganz unterschätzen. Und es ist halt gerade so, wenn man aus so verschiedenen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Fachbereichen kommt, ist es halt ziemlich oft das Problem, dass man gerne aneinander vorbeispricht, weil man zum Beispiel auch so sprachlich sich halt untereinander nicht versteht. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber da haben Wörter und ja, bestimmte Gesten haben dann eine ganz andere Bedeutung und gerade so beliebtes Beispiel ist immer, wenn du jetzt jemanden aus der Technikabteilung mit jemanden sprechen lässt aus dem Produktdesign und dann unterhalten die sich über zwei Dinge und reden da irgendwie komplett aneinander vorbei, weil sie halt einfach sprachlich irgendwie schon die gleiche Sprache sprechen, aber sich halt irgendwie mit anderen Begriffen halt ausdrücken. Und das ist halt so ein Punkt, der muss so untereinander die Chemie halt stimmen. Und ja, wie du es halt jetzt eben gerade auch gut gesagt hast, mittlerweile sind halt die Anforderungen an den Cheftrainer so groß, dass halt irgendwie, hast halt alle drei Tage ein Spiel, wenn du jetzt international spielst, dann reißen die Medien an dir, dann musst du dieses erfüllen, jenes erfüllen und so weiter und so fort. Du kannst es als Einzelperson, glaube ich, gar nicht mehr abdecken und dann muss es halt einfach die Arbeitsaufteilung muss halt untereinander stimmen und ja. Findest du Effenberg-Osterland dahingehend sicherlich interessant, muss jetzt mal gucken, wie nachhaltig da der Erfolg ist.
Was natürlich auch wichtig ist, dass, sagen wir mal, vor allem der Co-Trainer im Hintergrund eben auch nicht die Ambition unbedingt hat, jetzt in die Öffentlichkeit zu gelangen, auch wenn er vielleicht, wenn vielleicht die Mannschaft viel von seinen Ideen partizipiert und er schon einer ist, der also eigentlich einen hohen Prozentanteil am Erfolg hat, aber dann eben nicht sagt, ja, aber ich, also eigentlich bin ich ja für den Erfolg verantwortlich, eigentlich möchte ich in die Öffentlichkeit, weil gutes Beispiel ist eben Buvac, also ich glaube, Buvac, der würde eher auswandern und in einer Holzhütte leben, statt Cheftrainer zu werden und irgendwie sich jeden Tag oder jedes Wochenende vor den Medien verkaufen zu müssen. Ein Negativbeispiel war zum Beispiel dieses Trainerduo, dieses einjährige Trainerduo bei Leverkusen, Hüppie und Lewandowski, was ja auch so eine Aufteilung war, Hüppie mehr so der Antreiber und Lewandowski mehr so der taktische Denker, die sich aber am Ende nicht mehr einig waren und eigentlich jeder so mehr oder weniger der Chef sein wollte und weil es ungeklärt war, gab es dann ja auch so ein bisschen das Zerwürfnis, wo dann Lewandowski ja mehr oder weniger das Handtuch geworfen hat in der ersten Mannschaft. Also ich glaube, es ist schon optimal, wenn du als große Figur wie Klopp oder auch vielleicht Effenberg jemand hast, der jetzt schon auch die Rolle akzeptiert, als man im Hintergrund eben gar nicht so in die Öffentlichkeit vielleicht möchte.
Vielen Dank an Lukas für die Frage und auch die andere, die er vorher schon gestellt hat. Dann kommen wir zu Miles, der auch auf der Jackpot FM eine Frage gestellt hat oder mehrere Fragen gestellt hat. Wir nehmen die jetzt mal mit rein, mit der Bitte an euch beide, einen Namen zu nennen und eine kurze Erklärung dafür. Welchen ausländischen Trainer würdet ihr euch für die taktische Weiterentwicklung des Bundesliga-Fußballs wünschen, Christopher?
Die Frage habe ich echt lange nachgedacht und tue mich da extrem schwer, weil wir jetzt schon relativ viel gesehen haben in der Bundesliga. Im Zweifelsfall würde ich einfach mal Ancelotti sehen wollen, mit der Begründung, nicht unbedingt, dass er Sachen gewisserweise taktisch weiterentwickeln kann, aber er hat gezeigt, dass er sich halt irgendwie relativ gut anpassen kann in verschiedene Ligen und in jeder Liga wird gewisser eigener Spielstil geprägt. Und ja, bei Real Madrid war es schon ziemlich speziell und auch ziemlich erfolgreich und das würde ich irgendwie gerne mal in der Bundesliga sehen.
Headline morgen, Ram bringt Ancelotti bei den Bayern ins Spiel.
Muss ja nicht unbedingt bei den Bayern sein.
Konstantin?
Ancelotti dann beim 1. FC Köln.
Nö, bei Dortmund.
Das geht ja nicht. Tuchel ist ja und so.
Ja, Tuchel geht dann zu Bayern.
Wir schweifen ab.
Kannst du mal den Rahmen rausschmeißen? mach mal die Spur, mute mal die Spur von dem. Also da habe ich jetzt auch so ein bisschen, also ich habe so verschiedene Namen, sind mir durch den Kopf gegangen. Ich sage mal so, etwas unrealistisch, aber trotzdem interessant wäre eben jemand wie Paco Remes oder Jorge Sampaoli. Also ich glaube auch nicht, dass diese spanischsprachigen Trainer, Guardiola ist für mich jetzt so ein bisschen eine Ausnahme, dass da unbedingt jemand jetzt in die Bundesliga kommt. Deshalb realistisch gesehen würde ich vorschlagen Michael Laudrup. Der ist aktuell auch vereinslos, also das könnte ja sogar gut klappen. Muss man vor allem sehen, Laudrups Jahre bei Swansea 2012 bis 2014, das war doch ein sehr, sehr, sehr interessanter Fußball, Positionsspiel, Raumaufteilung, Zonendeckung und so weiter. Also das wäre interessant, den mal bei einem Bundesligisten zu sehen. Weil ja auch, ich sag mal, die Sprachbarriere ist einfach nicht so groß und so weiter. Ich denke, da hätte Lautrup nicht so die Probleme. Er war jetzt irgendwie, ich glaube, ein Jahr in Katar bei Lequia oder wie der Verein auch immer hieß. Aber ist jetzt aktuell vereinslos in meinen Augen und hat auch schon Angebote bekommen. Von einigen Seiten, also ich glaube, aber eben ja Premier League, ich glaube Laudrup wäre einer, der in der Bundesliga was bewegen könnte. Trotzdem, Traum wäre Paco Remes von Rayo Vallecano.
Genau, kommt einer, kann kein Deutsch, lässt bedingungsloses Pressing spielen, verliert auch mal gerne 6-0, Hauptsache er hat mehr Ballbesitz, wird sicherlich gut gehen. Ja, aber das wäre genauso einer, das wäre mal eine mutige Entscheidung, finde ich, ja?
Holst du Sampaoli ja auch.
Ist, also, ja, Paco Remes, wie alt ist der? Anfang 40, oder?
Ja, so ja. Mitte 40 hätte ich gesagt, genau. Aber ich weiß es auch nicht ganz
und,
genau.
Und das ist halt sowas, klar, man darf nicht vergessen, bei Rayo Vallecano, die haben eine ganz gute Lage, ja, rein örtlich gesehen, kriegen ab und zu mal halt von Real Madrid oder von Atletico Madrid mal ganz gutes Spielermaterial, wenn auch nur ausgeliehen. Ja. Aber der geht halt, der macht auf Teufel komm raus, ja, und der geht halt dann auch mit wehenden Fahnen unter. Und sowas.
Aber der
sowas,
wäre so ein bisschen Dirk Schuster. Ja. Weil Rayo hat ja auch immer den mit, also gut, es gibt noch Eibar und so, aber trotzdem, Rayo hat eigentlich immer kein Geld und die haben nur Leihspieler, die haben dann 18 Leihspieler für ein Jahr und dann sind die 18 Leihspieler weg, dann brauchen sie wieder neue 15 so ungefähr. Also die haben auch überhaupt kein Geld und bezahlen eigentlich nie Ablösesummen oder zumindest keine, die irgendwie im Millionenbereich sind. Und also das wäre so einer, der zum Beispiel so Darmstadt, Ingolstadt oder so Augsburg übernehmen könnte. Fände ich auch trotzdem ein bisschen komisch, dass er jetzt bei so einem Verein dann anheuern würde in Deutschland. Aber so einer und der müsste dann mit einer Underdog-Mannschaft, die würde der dann komplett auf seinen Spielstil trimmen und dann durchmarschieren bis Platz 3 oder sowas, zumindest mal für eine Saison. Das wäre wirklich interessant, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass irgendwie so einer dann aus Spanien hier nach Deutschland kommt, dann bei so einem mittelklassigen Verein da anheuert, ich weiß nicht.
Miles mit dieser Frage, Dankeschön. Und dann nehmen wir noch eine rein, das ist jetzt ein bisschen Cut im Vergleich zu Nationalmannschaft und Trainerausbildung, aber fand ich ganz interessant, von Thomas, auch auf der Seite www.checkpot.fm gestellt. Welcher Spieler, denke, da geht es jetzt um Bundesliga, weil wir ja über die Bundesliga sprechen, welcher Spieler hat den größten Impact auf die Mannschaftsleistung? Wer ist sozusagen der MVP-igste Bundesligaspieler, Christopher? Kann man das überhaupt sagen? Geht eigentlich nicht, oder? Oder wie sollte man das festlegen?
Also mir fallen jetzt zwei Namen ein. Ich versuche es jetzt einfach mal. Name Nummer eins ist Alaba bei den Bayern. Deswegen den größten Impact, weil er variabel einsetzbar ist. Also Innenverteidiger, linker Außenverteidiger, zentrales Mittelfeld, Zehner. Gegen Arsenal dann auch irgendwie gerne in Personalunion. Wenn du kannst halt relativ, je nachdem wie ja die aktuelle Verletzten-Situation oder Formsituation ist, kannst du halt dann ja spielen. Dann hast du halt relativ großen Impact in dem Sinne, dass du halt viele taktische Varianten darum strecken kannst, um so einen Spieler. Wenn du jetzt nur rein auf das Spielerische schaust und ja, irgendwie sagst, wer ist halt besonders wichtig für die Mannschaft, wer steht da raus, und wenn er nicht spielen kann, wird es extrem schwierig, dann würde ich sagen in der Bundesliga Marcel Heller bei Darmstadt, mit der Begründung, dass das ganze Spielsystem von Darmstadt eben extrem auf seine Schnelligkeit zugeschnitten ist und er dann als Vorlagengeber beziehungsweise ja, Torschütze in Erscheinung tritt und er ist sicherlich gerade der Punktegarant bei Darmstadt.
Ja, da würde ich aber auch sagen, wenn du Heller bei Darmstadt rausnimmst, tut's mehr weh, als wenn du Alaba bei den Bayern rausnimmst. Ja, eben, was natürlich genau, aber auch mit den anderen Spielern, die eben zur Verfügung stehen, zu tun
hat. Genau, ja. Also so wie halt die Frage gestrickt ist, ne? Also ja. Da hat er natürlich den größten Wert und spieltaktisch gesehen ist Alaba halt eben extrem wichtig.
Konstantin?
Ich wusste nicht, dass es nur auf die Bundesliga beschränkt ist. Ansonsten hätte ich natürlich Busquets genommen.
Okay, nee, aber Busquets
hat so viel Impact, das strahlt auch auf die Bundesliga aus. Aber in der Bundesliga wären, also wenn man wirklich vom Solo-Impact auf eine Mannschaft ausgeht, dann wären es einerseits Pascal Groß in meinen Augen bei Ingolstadt. Denn der ist schon so ein bisschen über allem noch und also ohne ihn.
Ich wusste, dass du ihn nimmst, deswegen habe ich ihn nicht genommen.
Aber das wäre. Ich hatte schon Angst, wo du jetzt Heller gesagt hast, dass du jetzt einfach dann die anderen Aufsteiger nimmst, dann natürlich Pascal Groß.
Deshalb, ja, ich dachte extra, du nimmst bestimmt Groß, deswegen nehme ich mal Heller.
Ja, aber ähnliches oder gleiches Argument wie bei Heller, ne?
Ja, eigentlich schon. Ja. Natürlich mit anderes, also Groß ist natürlich auch ein Spielmacher, deshalb vielleicht auch noch im klassischen Sinne ein bisschen mit mehr Impact, wenn man so möchte. Bei einem Flügelstürmer ist es ja zumindest ungewöhnlicher. Aber gut, klar, bei Heller, der sticht natürlich da heraus. Ist auch einfach ein interessanter Typ. Jedenfalls, ansonsten würde mir noch einfallen, Raphael bei Borussia Mönchengladbach. Denn der hat auch gerade jetzt eben, wo jetzt Gladbach wieder erstarkt ist unter Schubert, aber auch in den guten Jahren unter Favre einfach diesen riesigen Impact aufs komplette Offensivspiel und ohne ihn ist Gladbach immer schwächer eigentlich. Also das ist eben auch nicht zu ersetzen, aber ist einer, der spielt jetzt ein bisschen tiefer als früher und so, aber ist einer, der hat eigentlich so ungemein Einfluss auf alles, was die Durchschlagskraft von Gladbach offensiv betrifft. Deshalb würde ich den eigentlich auch als so ein MVP sehen, wenn man so möchte. Wenn man MVP kann man ja so ein bisschen verschieden definieren. Man könnte jetzt auch sagen, weiß nicht, Arjen Robben ist der MVP der Bundesliga, weil einfach der stärkste Spieler ist, aber
da. Sollen wir die Tabelle mal durchgehen? Fände ich jetzt interessant. Machen wir das zum Abschluss noch, oder? Wir nehmen alle Mannschaften und ihr sagt immer, wirklich aus der Pistole geschossen, wer am meisten wehtut, wenn er nicht spielt. Wessen Verlust am meisten schmerzt. So ist es korrekt formuliert. Okay, bei München haben wir schon gesagt, David Alaba, Borussia Dortmund. Ich sag Gündogan, Konstantin.
Ja, Gündogan. Übrigens bei Bayern, Boateng.
Boateng, okay. Gündogan. Christopher, Wolfsburg. Schwer. Ja, das ist sauschwer.
Hacking?
Hacking.
Ja, der linke Außenstürmer Hacking oder was?
Na gut, wenn bei Wolfsburg, bei Wolfsburg Gustavo. Ist es echt schwierig. Ja, Gustavo.
Hertha BSC, Konstantin.
Schalbrett.
Schalke 04, Christopher.
Warum habe ich eigentlich die ganzen komischen Mannschaften?
Martip.
Sané, ja, Martip
Sané, oder Sané. Sané. Borussia Mönchengladbach hatten wir schon mit Raphael. Erster FC Köln, Konstantin.
Modest.
Bayer Leverkusen, Christopher.
Chicharito.
Mainz 05, mache ich Mali. Ingolstadt hatten wir schon, Groß. Hamburger SV, Konstantin.
Bei Hamburg hat irgendjemand Impact? Habe ich irgendwas verpasst? Geht's jetzt noch um Hamburg? Was geht denn? Ja, eigentlich Diaz. Ja, obwohl, ja, eigentlich auch nicht, weil er aktuell. Ja, aber trotzdem Diaz. Also, eigentlich schon. So.
Weil, wenn er voll fit wäre, dann wären sie jetzt Vierter momentan. Und so sind sie nur Elfter, genau. Eintracht Frankfurt.
Na, Alex Meyer.
Darmstadt hatten wir schon mit Heller. Werder Bremen. Boah, schwer. Junusevic würde ich nehmen.
Mhm.
Ja?
Mhm. Ja, aber oder Backfrede. Ich habe einen Backfrede auf eine komische Art und Weise auch. Aber
ja,
Hannover 96, Kiyotake, Sané. Einer der beiden.
Ne? Aktuell Sané, ja.
Stuttgart.
Gentner. Das war ein Witz.
Harnik.
Nee,
bei Stuttgart ist entscheidend, welcher Harnik da ist.
Wenn dann die Je vielleicht noch.
Ja, eigentlich schon, aber eigentlich QS, was ist eigentlich mit dem? Ja, aber die Je, das ist schon so.
Hoffenheim.
Ja.
Firmino, würde ich sagen.
Firmino, ja.
Genau. Ja, genau. Nee, sein Bruder, Volland.
Volland und Augsburg.
Bayer. Wow. All day long und all night, okay. Allgemein. Bayer.
Wunderbar.
So, die zweite Liga.
Genau. Genau, Bacalords bei Paderborn und Kaiser bei RB Leipzig.
Also ja, und Schöpf bei Nürnberg.
Ja.
Das war der erste Fragen-Podcast. Wir machen jetzt einfach Schluss. Ihr merkt, wir hätten noch Lust und deswegen...
Konstantin, hast du nicht noch eine Frage?
Deswegen würden wir das gern auch öfter machen. Es gibt auch noch genügend Fragen, die wir eben noch beiseite gelegt haben. Also wenn eure Frage jetzt noch nicht dabei war, es wird dazu kommen. Wie gesagt, wir machen die nächsten Wochen normalen Bundesliga-Vorcheck immer am Montag und dann gibt's unter der Woche einen Fragen-Podcast, ob der zu lange wird wie heute, weiß ich nicht, aber halt 3, 4, 5, 6 Fragen. Ja, und unsere Meinungen dazu, ihr könnt die Fragen stellen über die www.checkpot.fm. Da wird es dann immer, würde ich sagen, monatlich einfach einen Post geben und da einfach die Fragen in die Kommentare reinposten oder über den Hashtag Checkpot bei Twitter. Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de. Auf Twitter findet ihr ihn unter @ramc. Vielen Dank dir, Christopher, und auch danke an Konstantin Eckner von Spielverlagerung. Auf Twitter unter @cc_eckner zu finden. Nochmal der Hinweis, unbedingt eine iTunes-Rezension schreiben. Unbedingt. Wenn er euch gefallen hat, der Vorcheck.
Und abonnieren erstmal.
Genau, abonnieren. Genau, erster Schritt abonnieren.
Zweiter Schritt hören.
Dritter Schritt fünf Sterne.
Genau, und vierter und Schritt
rezensieren. Der Moderator geht so, aber die beiden Gäste sind immer gut.
Genau, und dann Mund-zu-Mund-Propaganda. Trag das hinaus in die Welt, dass es den Checkpot gibt.
Sehr oldschool.
Ruft eure Freunde an und erzählt es ihnen.
Telefonieren, das muss man erstmal definieren jetzt. Genau.
Danke fürs Zuhören.
Sprachnachricht bei WhatsApp
schicken. Danke fürs Zuhören. Genau, Sprachnachricht bei WhatsApp?
Was ist das?
Nochmal.
Wenn ihr die erste gekriegt habt, dann werdet ihr das mehr erschreckend feststellen.
Genau.
Wenn ihr erstmal in der richtigen Gruppe drin seid.
Die erste fünfminütige Sprachnachricht bei WhatsApp. Kommuniziert ihr nur über Sprachnachrichten bei mirsanroth in der WhatsApp-Gruppe oder wird auch geschrieben, Christopher? Oder?
Wir haben Slack.
Interessant.
Wir slacken.
Interessant. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig einmal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.